SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Katharina Zweig ist Informatikprofessorin an der Technischen Universität Kaiserslautern. Sie hat den deutschlandweit einzigen Studiengang Sozioinformatik ins Leben gerufen. Sie hat ein eigenes KI-Startup-Unternehmen gegründet und für ihre Arbeit viele Preise und viele Auszeichnungen bekommen. Als Frau Zweig in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um die Ängste mancher Menschen, vor allem was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat.
Wir müssen uns deswegen keine Sorgen machen, weil das nicht einfach über uns hereinbricht, sondern weil wir Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wir haben aber diese Gestaltungsmöglichkeiten nur, wenn wir uns alle etwas informieren, was KI tatsächlich kann oder nicht kann. Und wenn Sie als Elternteil hören, dass an der Schule Ihres Kindes KI eingesetzt werden soll, um herauszubekommen, was das Kind kann, dann sollten Sie mal kräftig Nein schreien.
Wie kriege ich denn erstmal raus? Erstmal muss ich es ja verstehen. Wie kriege ich raus, was wird da an der Schule genau mit der KI gemacht? Die Info brauche ich ja.
Ja, genau. Und das muss man sich genau erklären lassen. Denn es könnte zum Beispiel sein, dass da jemand sagt, wir können mit der KI die Aufmerksamkeit messen. Und dann geht ein Lämpchen an und der Lehrer wird informiert oder die Lehrerin, dass das Kind nicht aufmerksam ist. Solche Apparate gibt es in China. Und da würde ich mir dann schon genau erklären lassen, welches pädagogische Ziel soll denn damit überhaupt erreicht werden. Können damit auch Kinder, die vielleicht schielen oder vielleicht auch hochbegabt sind und fertig sind mit der Aufgabe und nur aus dem Fenster gucken, kann das alles wirklich unterschieden werden von der Maschine? Und der Spoiler ist, nein, das kann die Maschine nicht.
Gibt es eine konkrete Situation, wo Sie dann Nein geschrien haben, Beispiel Schule bei Ihrer Tochter?
Ja, glücklicherweise kommt das noch nicht jetzt in die Schulen, aber ich bin in Beiräten und ich bin in Projekten und da schreie ich ganz kräftig Nein. Es ist aber auch da tatsächlich nicht so leicht, Gehör zu finden. Jetzt sind das noch Projekte, die wissenschaftlich ergebnisoffen hoffentlich untersucht werden. Aber ja, ich schreie da ganz gehörig Nein. Ja.
Haben Sie ein Beispiel? Weil jeder schreit ja erstmal nach Digitalisierung. Gerade jetzt auch in der Pandemie haben wir das erlebt. Ach, wir sind zurück, also soll es umso schneller gehen. Wenn wir nicht aufpassen, stehen wir dann am Ende doch schlechter da.
Ich habe mir zusammen mit einem Sprachphilosophen, Jan-Georg Schneider von der Universität Landau, wir haben uns sogenannte Essay-Benotungssysteme angeguckt. Das sind Systeme, mit denen man jetzt also so eine Klausur, ein Examen bewerten, benoten können soll. Und wenn man da unter die Motorhaube guckt, dann zählt das Ding, wie viele Hilfsverben können, sollen und so man verwendet hat und versucht anhand von Schlagworten Argumente zu finden und überprüft dann, wie häufig die Wörter verwendet werden und ob das eher so ist, die Wortverwendung wie bei einem Einserschüler oder wie bei einer Fünferkandidatin. Und das war's. Das ist die gesamte Technologie. So, glaube ich, dürfen wir keine Noten machen.
Ja, weil das wird ja dann gefährlich, wenn es bewertet werden soll, weil der Einser- und Fünferkandidat unterscheidet sich ja vielleicht noch auf ganz anderen Ebenen.
Naja, und vor allen Dingen, wenn die Kinder das wüssten, dann würden die sehr viele Sätze schreiben mit können, sollen, mit vielen seltenen Wörtern, um dann eben die Eins zu bekommen und dann trainieren wir sie eben gerade nicht mit Menschen zu kommunizieren, sondern wir bringen ihnen bei, wie man mit einer Maschine kommuniziert, die nach ganz anderen Kriterien vorgeht.
Algorithmen, Big Data, künstliche Intelligenz, all das bestimmt unser Leben immer mehr und führt dazu, dass die Kluft größer wird zwischen denen, die es verstehen und mitmachen und den anderen, die skeptisch sind und Zweifel haben. Und speziell um diese zweite Gruppe bemüht sich die Informatikprofessorin und Algorithmusexpertin Katharina Zweig, die am Dienstag in SWR1 Leute Gast von Nicole Köster war.
Ja, auf der einen Seite ist die KI unter uns, das ist dann tatsächlich meistens die problematische. Also wollen wir den Siri-Assistenten da haben, der uns dann eben auch zuhört, weil die ja sonst nicht wissen, wann sie angesprochen werden. Dann ist es die künstliche Intelligenz auf den Plattformen, in den Suchmaschinen, die uns hilft, aber eben auch merkwürdige Effekte mit sich bringt. Die KI, über die wir mehr reden sollten, das sind die interessanten Ingenieurinnen und Ingenieure, die KI im Produktionsprozess einsetzen. Zum Beispiel hören die bei Maschinen zu, ob die irgendwie komisch klappern und da jetzt mal jemand nach Ersatzteilen suchen sollte. Und ich finde, davon bräuchten wir mehr, Erfolgsgeschichten, wo KI in der Produktion an unkritischen Stellen helfen kann.
Dass ich also im Vorhinein weiß, wann geht diese Maschine kaputt, dass ich den Ausfall kompensieren kann. Genau. Das wäre ein Beispiel.
Ja, das ist so ein ganz typisches Beispiel. Es gibt tolle Beispiele von Energieeinsparungen in großen Kraftwerken, die dann effizienter laufen, weil Prozesse besser aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, diese Perlen zu finden, das fände ich toll.
Eine Perle, die Sie, glaube ich, auch immer wieder erwähnen, sind die Sprachassistenten. Mhm. Was ist Ihnen dabei so wichtig?
Ja, die Sprachassistenten sind eher die problematische Sorte, weil ganz ehrlich, was können die Dinger denn? Die können das Wetter. So, das war's. Was ich toll finde, ist die Diktatfunktion. Die sind nämlich inzwischen wirklich richtig gut geworden. Es gibt kaum noch Ärzte oder Ärztinnen, die das wirklich diktieren, sondern das geht direkt in die Sprachsoftware, die das in Text umwandelt. Und in kurzer Zeit werden wir eben nicht mehr abhängig sein vom Keyboard, von der Maus. Das haben wir alles nur gemacht, weil die Computer so dumm waren. Und jetzt können sie uns zuhören und mitschreiben.
Stichwort dumm. Sie sagen, künstliche Intelligenz ist im Grunde vom Namen her falsch besetzt, weil eigentlich ist sie auch dumm.
Ja, sie ist, was kann sie? Sie kann, das sind Methoden, die nach Zufällen suchen, nach Mustern, die sehr häufig auftreten und dann vielleicht eben kein Zufall sind, sondern tatsächlich eine Bedeutung dahinter steckt. Ob das eine Bedeutung hat oder nicht, das kann die Maschine nicht entscheiden. Und ob sie nach den richtigen Mustern sucht, kann sie auch nicht entscheiden. Und das ist unser Ding.
Wird die KI dann manchmal vielleicht sogar falsch interpretiert? Weil der Begriff, der ist ja schon sehr lange auf dem Markt, seit den 50er Jahren. Mhm. Und da hieß es, KI ist dann gegeben, wenn Maschinen Dinge tun, für deren Ausführung man beim Menschen Intelligenz voraussetzt.
Genau, und das gilt auch für unseren Taschenrechner, oder? Also 13 mal 17 mache ich jetzt eben auch nicht in 2 Sekunden. Also das ist eine schlechte Definition, man sieht es schon. Was KI kann, ist, dass der Computer jetzt eben unstrukturierte Informationen aufnehmen kann, so wie wir das auch können, über die Augen, über die Ohren. Und das ist wirklich ein Game Changer. Das verändert die Welt. Aber es macht ihn leider noch nicht klug.
Claudine Nirth ist Künstlerin und Politaktivistin. Seit den 80er Jahren, beginnend mit der Menschenkette gegen Pershing-2-Raketen, engagiert sie sich. Und seit über 20 Jahren ist sie die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V. Zuletzt hat Claudine Nirth einen Bürgerrat für den Bundestag ins Leben gerufen. 150 Bürgerinnen und Bürger per Los bestimmt haben sich Gedanken gemacht über die Politik der Zukunft.
Unterm Strich kamen 32 Empfehlungen raus an die Politik. Und ich meine, die Frage Deutschlands Rolle in der Welt, die ist natürlich sehr, sehr breit. Das heißt, wir mussten sie auch in 5 Unterthemen gliedern. Also sprich Deutschlands Rolle in der Wirtschaft, Deutschlands Rolle in der Sicherheit, Deutschlands Rolle in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen, in Rechtsstaatlichkeitsfragen oder Deutschland in der EU. Und dazu haben die Untergruppen gearbeitet und sozusagen immer ihre Empfehlungen abgestimmt und so nach oben gestimmt ins Plenum. Und am Ende wurden alle 32 Empfehlungen abgestimmt und dann in einem 70-seitigen Gutachten der Politik übergeben.
Also alle 32 Empfehlungen können wir logischerweise hier nicht ansprechen. Welche sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten?
Die wichtigsten sind, ja, Deutschland soll eine aktive und Verantwortungsrolle in der Welt übernehmen. Deutschland muss sich nicht verstecken, aber Deutschland muss auch selbstkritisch bleiben. Dann kann es gut Vorbild sein. Und ja, Deutschland soll sich auch im Ausland militärisch engagieren, aber um Zivilgesellschaft zu schützen. So, also es sind schon auch sehr detaillierte Fragen, aber auch ein Nein für bewaffnete Drohnen. Aber zum Beispiel auch so eine charmante Forderung, die war schon ziemlich extrem, ein Nachhaltigkeitsministerium einzuführen. Also ein Querschnittsministerium, was alle Gesetzgebung daraufhin prüft in der Bundesregierung, ob sie nachhaltig sind. Und interessanterweise hat genau diesen Punkt, haben die Grünen mit in ihr Wahlprogramm aufgegriffen.
Also eins noch ganz kurz zu der militärischen Geschichte. Ich vermute mal, dass das Ergebnis nach diesem Afghanistan-Desaster anders ausgesehen hätte.
Das ist richtig und da weisen wir aber auch auf einen besonderen Moment hin. Bürgerräte helfen vor allem dann, wenn sie Fragen beantworten, die wirklich anschlussfähig sind an die Politik. Also je enger die Politiker mit dem Bürgerrat zusammenarbeiten, sprich der Politiker im Parlament sagt, ich muss jetzt die und die Frage beantwortet bekommen, weil hier ist eine rote Linie oder da ist ein Dilemma da, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, dann kann tatsächlich der Bürgerrat eine Empfehlung ermitteln, die gesellschaftlich vielleicht mehrheitsfähig ist, weil sie in dem Gremium einen Konsens erzielt hat.
Wie haben denn die Parteien reagiert? Wie hat auch der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble reagiert?
Alle haben sehr angenehm und begrüßend reagiert, weil wir haben die Ergebnisse kurz vor Ostern abgegeben. Und ganz klar war, wir haben den Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt auch durchgeführt, damit der Bundestag selber mal erfährt, ob ihm das Instrument nutzt und taugt. Und die Frage wurde tatsächlich mit Ja beantwortet. Der ganze Prozess wurde evaluiert. Die Bundestagsverwaltung hat einen Bericht auf ihrer Homepage gestellt. Was die inhaltlichen Empfehlungen angeht, die wurden in den Fraktionen behandelt. Und die wurden auch in drei Ausschüssen behandelt. Zur Plenardebatte ist es nicht mehr gekommen, weil dann die Legislatur leider am Ende war und noch andere aktuellere Themen sich reingedrängt haben. Aber die Ministerien zum Beispiel haben gesagt, die Empfehlung brauchen wir jetzt für die nächsten 3 bis 5 Jahre.
Ja, das heißt, dieses Projekt wird mit dem neuen Parlament durchaus nochmal auf den Tisch kommen.
Ich hoffe, ich würde mir ja wünschen, dass wir einen Bürgerrat zu einem Wahlrecht haben oder auch zu ganz konkreten Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann, ob wieder die Wehrpflicht zur Bundeswehr eingeführt wird oder ein Tempolimit oder ganz andere Fragen. Also wir bräuchten das Instrument sicher in einer Legislatur 3 bis 4 Mal.
Sie kämpft für neue und für andere Formen der politischen Teilhabe. Sie ist die Vorstandssprecherin des Vereins Mehr Demokratie e.V. und sie hat für ihr Engagement 2018 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Als Claudine Niert in dieser Woche bei uns war, ging es um ihre Erfahrungen mit Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen in Deutschland und es ging auch um die aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin.
Genau das werde ich Ihnen nicht erzählen können, weil die nämlich so unglaublich gut dicht halten. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein kleiner Kulturwandel. Also man könnte sich fast wünschen, nicht mehr 4 Jahre Wahlkampf, sondern 4 Jahre Koalitionsverhandlungen, weil die gerade so diszipliniert und konzentriert auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Niemand sticht was durch, man kriegt wirklich nichts raus. Und ich werte das jetzt erstmal als konstruktiv. Natürlich werden wir uns nachher angucken, was dabei rausgekommen ist. Ist das Ganze vielversprechend, aber das hoffe ich mal. Aber die Art und Weise, Stil, Haltung, Inhalt, Tonfall, lassen hoffen.
Begann ja schon mit diesen ersten Sondierungen zwischen den Grünen und der FDP, also zwei Parteien, die sich jetzt nicht unbedingt in der Vergangenheit mit sehr viel Liebe gegenübergestanden haben. Und dann gab es ja auch dieses gemeinsame Selfie mit Habeck und Baerbock und Lindner und Wissing. Und da hat man das Gefühl gehabt, auch unter PR-Gesichtspunkten, da passiert irgendwas.
Na, ich denke, die haben auf jeden Fall gelernt aus den letzten Koalitionsverhandlungen, gescheiterte Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Ich habe ja danach gesagt, am besten lasst ihr euch das nächste Mal extern gut professionell moderieren, dann passiert euch das nicht. Wenn jemanden sozusagen die Sicherung durchbrennt, merkt man das vorher. Und man merkt, sie haben wirklich gelernt, sie sind sehr strukturiert. Vielleicht haben sie tatsächlich auch noch eine Hilfe im Hintergrund. Man merkt, das ist alles sehr durchdacht. Jetzt hoffe ich, dass sich das auch bis in die Inhalte durchschlägt. Mhm. Es fällt noch etwas Positives auf, dass in dem Sinne keine Kompromisse ausgehandelt werden, wie wir das sonst eben kennen, sondern man sagt, jede Partei kriegt, 4, 5 Forderungen voll und ganz. Mhm. Und dafür macht sie Zugeständnisse an anderen Punkten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr kluger Zug. Wir kennen das aus Schleswig-Holstein. Da ist das auch so gewesen in der Jamaika-Verhandlung, weil dann geht jede Fraktion oder jede Partei als Gewinner hervor. Jeder hat wirklich Wahlversprechen durchbekommen und man geht nicht mit einem faulen Kompromiss raus und muss den dann auch noch als Erfolg verkaufen.
Was 2017 angeht, diese letztlich gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, als Lindner gesagt hat, besser nicht regieren als schlecht regieren, was ist da in erster Linie schiefgelaufen? Was denken Sie?
Ich bin natürlich nicht dabei gewesen, aber ich weiß nicht, ob die Sitzung gut geleitet, der Prozess gut geführt war, weil wenn sich jemand unwohl fühlt und zum letzten Mittel greift und aussteigt, dann merkt man das natürlich vorher und ich denke, man hätte das merken können. Aber spannend ist auch, wie wir mit der Situation danach umgegangen sind, weil ich hätte mir durchaus auch oder wir von Mehr Demokratie aus uns eine Minderheitsregierung vorstellen können. Jetzt haben wir eine Legislaturperiode hinter uns. Da ist nicht ein Gesetzentwurf aus der Opposition aufgegriffen worden. Also das war gleich mit null und ich glaube nur 5 Gesetzentwürfe wurden überhaupt interfraktionell, das heißt mit einem Oppositionspartner gemacht.
Wobei die Zurückhaltung in Berlin gegenüber einer Minderheitsregierung ja enorm ausgeprägt ist, weil man Fraktionszwang, die eigene Parteilinie, alles nicht mehr so weiterführen kann.
Fehlt der Mut. Uns fehlt der Mut, neue Dinge auszuprobieren. In anderen Ländern hat es gut funktioniert. Aber vielleicht ist diese Regierung jetzt auch mutiger, denn wie gesagt, sie möchte auch eine Legislatur der Bürgernähe haben und sie möchte Bürgerformate wie den Bürgerrat haben. Schauen wir mal.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit Nicole Köster, mit 2 Frauen und mit einem außerordentlich tabu behafteten Thema. Christina Diehl war 6-mal schwanger und hatte 6-mal eine Fehlgeburt. Darüber und wie sie aus der Depression rausgekommen ist, hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Netter Versuch Schicksal. Mit im Studio war die Gynäkologin Sheila Delis, die Schwangeren manchmal sagen muss, dass das Herz des ungeborenen Kindes nicht mehr schlägt.
Man sieht es ja relativ schnell im Ultraschall. Es ist ja relativ schnell eindeutig, ob man einen Herzschlag sieht beispielsweise oder nicht. Sobald ich mir sicher bin, komme ich zum Punkt. Und je nachdem, mit wem ich spreche, wie ich spreche, oder ich sage dann einfach, ich habe schlechte Nachrichten. Wir haben ein Problem, das Herz schlägt nicht mehr. Und ab dann muss man dann weiter schauen. Na, also was ich immer weiß, ist, dass man nach so einer Nachricht in so eine Art Schock gerät. Also das heißt, ich weiß alles, was ich jetzt erzähle. Es wird nur noch ganz wenig aufgenommen. Ich bemühe mich dann immer, dass ein Partner vielleicht hinzukommt, wenn einer da ist. Oder dass ein Partner, wenn er nicht da bei dem Termin ist, angerufen wird, damit da jemand Zweites ist, der einfach die Information aufnehmen kann. Einfach die Basics in dem Moment. Was ist denn jetzt unmittelbar zu tun?
Ja, Christina Diehl, Sie beschreiben das nämlich auch sehr berührend. Also in Ihrem Buch, man muss weinen, man muss aber auch lachen. Also es ist wirklich sehr berührend geschrieben. Schön. Vielleicht können Sie diese Situation auch noch mal schildern, als Sie das gesagt bekommen haben.
Also das ist genau so, wie gerade eben schon beschrieben. Man verfällt sofort in einen Schockzustand. Und wie ich vorhin schon sagte, zu meiner Zeit hatte ich das überhaupt nicht in meinen Gedanken, dass ich davon betroffen sein könnte.
Sie waren natürlich voller Vorfreude.
Absolut. Und deswegen beschreibe ich diese Situation auch immer so als total erbarmungslos, weil man geht ja mit dieser Vorfreude zum Arzt. Man hat Vorstellungen im Kopf. Man malt sich aus, mit einem Ultraschallbild nach Hause zu gehen. Man hat das irgendwie schon in den schildersten Farben vor Augen. Und dieser Absturz innerhalb von Sekunden ist einfach brutal. Das ist einfach brutal. Und jedes Mal, wenn ich selber noch darüber spreche, fasst es mich an, tatsächlich. Weil man in dem Moment einfach nicht weiß, was man damit anfangen soll. Ne? Und ich fand das damals einfach ganz, ganz schwer zu verkraften.
Sie waren da allein in der Kabine, wurden dann wieder rübergeschickt, um sich umzuziehen. Was war das Nächste, was Sie getan haben?
Naja, das Nächste war, dass ich ja tatsächlich von der Arzthelferin aus diesem Behandlungsraum rausgeführt wurde. Leider war mein Partner damals auch nicht dabei. Der hatte einen sehr wichtigen Jobtermin und so verabschiedeten wir uns auch an dem Tag so mit diesen klassischen Worten. Ich schicke dir nachher ein Bild und das wird toll. Und ja, das Nächste war, dass ich mich dann in so einem kleinen Raum wiederfand, wo eine Liege drin stand und ich mich da erstmal eingerollt habe und fürchterlich geweint habe. Und erst als ich wieder so zu mir kam und das wirklich so in den ersten Sekunden realisierte, habe ich dann auch noch gemerkt, dass dieser Raum voll von Babybildern war. Und das ist natürlich was dann zusätzlich ganz, ganz schwierig ist. Das war tatsächlich der Wehenraum. Da liegen normalerweise Frauen, die in froher Erwartung sind.
Jede 6. Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Das Risiko einer Fehlgeburt ist in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten am größten und jede Fehlgeburt vergrößert die Angst vor einer neuen Schwangerschaft. Darum ging es in der Leute-Sendung vom Donnerstag, als Sheila Delis und Christina Diehl in Leute zu Gast bei Nicole Köster waren. Sheila Delis ist Gynäkologin und Christina Diehl hat 6 Fehlgeburten erlebt.
Ich hatte bei dieser 6. Schwangerschaft das Gefühl,
das muss ich nochmal für mich versuchen, einfach um wirklich zu wissen, ich habe auch alles versucht. Aber wir waren uns auch als Paar vorher schon im Klaren darüber, dass dann wirklich Schluss sein muss. Man ist nach 6 Fehlgeburten wirklich so gebeutelt, seelisch und körperlich so angegriffen. Das ist das eine. Und zum anderen hatten wir uns natürlich im Lauf der Zeit auch schon so ein bisschen mit diesem Gedanken der Kinderlosigkeit angefreundet. Und so war es eigentlich nur noch dieser letzte Schubs, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt ist auch Schluss. Und jetzt wollen wir wirklich den Fokus auf die Vorteile des kinderlosen Lebens legen.
Was hat's denn mit Ihnen als Paar gemacht? Denn das ist natürlich auch eine Situation, die vielleicht manche Paare gar nicht aushalten.
Ja, ich glaube, wir hatten das große Glück, dass wir uns da wirklich einig waren. Also wir sind damals wirklich sehr unbedarft in diesen Kinderwunsch reingegangen. Und wir hatten, glaube ich, nie diese Verhältnismäßigkeit, dass einer dran festgehalten hat und der andere dann nicht mehr mitkam. Sondern wir haben stetig darüber gesprochen und waren uns dann auch immer einig zu sagen, okay, wir als Paar sind uns irgendwann wichtiger als dieser Kinderwunsch, bei dem wir nicht wissen, ob er sich erfüllt. Und das war natürlich für uns jetzt als Paar großes Glück, dass wir da ähnlich tickten.
Sheila Delis, wie wichtig ist es? Weil ja gerade auch, wenn Kinder dann auf der Welt sind, auch dann ist es häufig für Paare so schwierig, weil sich dann jemand zu sehr vielleicht auf ein Kind fokussiert. Wenn es jetzt eben so ist bei Fehlgeburten, kann das auch eine schwierige Situation sein für den einen oder anderen Partner, mehr oder weniger. Wie erleben Sie das?
Man sieht es wirklich, wenn eine Frau dann wirklich Hilfe und Stütze braucht und wenn er Ehepartner vielleicht oder der Partner nicht in der Lage ist, es zu geben, weil es ihm unangenehm ist, weil er vielleicht wieder etwas auf sich projiziert, weil er da einfach in dieser Situation vielleicht einfach nicht richtig umgehen kann. Und dann sieht man auch ganz viele Paardynamiken, oft auch wirklich auch im Arztzimmer schon, die echt wirklich ungesund sind, wo man sich denkt, so um Himmels Willen, was passiert dann noch später?
Ne? Wie haben Sie es dann geschafft? Sie haben eben mal die Scham angesprochen und die Schuldgefühle. Wie konnten Sie das loswerden?
Ich habe mich sehr bewusst mit diesem gesellschaftlichen Bild beschäftigt, der sich um den Kinderwunsch dreht oder überhaupt um das Kinderhaben, um das Muttersein. Das habe ich mir sehr genau angesehen und mich gefragt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wie sehr prägt mich das? Wie sehr gibt es dieses Bild, was immer noch so in den Medien hochgeschaukelt wird, sage ich jetzt auch mal. Wenn es darum geht, Muttersein wird immer wahnsinnig glorifiziert. Auf der anderen Seite ist ein Thema wie Fehlgeburten, auch ein unerfüllter Kinderwunsch, wird kaum erwähnt.
Ne? Wie schwierig es mit Kindern ist, wird häufig auch
richtig, genau. Und dadurch, dass das so unterschiedlich gewichtet ist, ist der Druck auf Frauen natürlich wahnsinnig hoch. Und ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt und immer festgestellt, natürlich habe ich eine persönliche Trauer über meine Verluste. Aber ich habe auch erkannt, okay, das, was andere von mir erwarten und wollen, das hat nichts mit mir zu tun. Und daraus konnte ich mich befreien und wieder auf mich schauen und mein Leben schön machen.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Sabine Tambrea kommt aus einer rumänischen Musikerfamilie und ist inzwischen ein herausragender Schauspieler und Charakterdarsteller. Das konnte man in vielen Kudamm und Babylon Berlin Folgen sehen und das wird man im kommenden Jahr erleben. Dann verwandelt er sich in Franz Kafka. Als Sabine Tambrea am Freitag bei uns war, ging es auch um die Frage, wie man im Film zu Ludwig II. Wird.
Das habe ich mich damals auch gefragt. Ich habe alles gelesen, was ich an Literatur bekommen konnte, über Biografien, aber auch Ludwig II. Für Dummies. Ja. Ich habe mir alles besorgt. Dann hatten wir sogar Einblick in das Wittelsbacher Archiv. Also okay. Ich habe Seiten mitgekriegt, die wenig Leute mitkriegen. Und so war es Stück für Stück eine Zusammenarbeit mit dem fantastischen Regieduo Peter Sehr und Marie Noël, also wirklich die größten Ludwig-Kenner. Gut, das ist jetzt gefährlich, sowas zu behaupten, weil jeder denkt, er ist ein großer Ludwig-Kenner, der Ludwig verehrt. Ja. Aber sie haben mir sehr geholfen, dieser Figur nahe zu kommen.
Gibt es dann, wenn man sich gut vorbereitet hat, wenn man sich die Figur historisch erschlossen hat, ein Gefühl von Sicherheit beim Spielen?
Nee, es ist immer ein Tanz auf dem Seil. Man weiß es nie. Mhm. Und vor allem, wenn man sich während des Spielens bewusst macht, dass jeder in Bayern ein sehr genaues Bild von diesem Menschen hat und wie er war, aber auch wie er nicht war, da darf man sich nicht verrückt machen. Man gibt einfach eine Interpretation ab. Und
wann wissen Sie beim Drehen, ob Sie auf dem Seil bleiben oder ob Sie runterfallen?
Ich möchte nicht herunterfallen, deshalb bin ich auch noch nicht heruntergefallen. Also die Erfahrung steht noch aus.
Wie wird man oder wie verwandelt man sich in einen SS-Mann, der nackt unter Wölfen sein Unwesen treibt?
Das war extrem belastend, muss ich sagen. Ich hatte damals noch Vorstellungen im Berliner Ensemble. Ich bin nachts nach den Vorstellungen nach Prag gefahren, habe dort in einem nachgebauten KZ vor ausgehungerten Komparsen. Es gibt wirklich eine Komparsenagentur in Tschechien für extrem unterernährte Menschen. Mhm. Das war grausam, da zu stehen und diese Befehle abzugeben. Das hat mich auch länger nicht losgelassen, diese Erfahrung.
Kann man, wenn man so existenzielle Erfahrungen beim Drehen macht, sich nach Drehschluss einfach problemlos wieder in das eigene Ich zurückverwandeln?
Ich bin ein Handwerker und ich halte nichts davon, so Grenzen zu verwischen, nur um des Effektes willen. Oder ich denke auch nicht, dass die Schauspielleistung davon profitiert, wenn man sich selbst verliert. Ich halte mich an mein Handwerk, das ich erlernen und erweitern kann. Und deshalb bin ich es gewohnt, sofort nach Drehschluss auch loszulassen. Das bin ich mir und meinem Umfeld, meinem privaten Umfeld auch schuldig. Mhm. Es gibt da keine Rechtfertigung, Leute damit zu nerven, dass man irgendwie noch hängen geblieben ist.
Sie waren auch in der Hesse-Verfilmung von Narziss und Goldmund, die eine Hälfte, nämlich Narziss, haben ein paar Tage im Kloster gelebt und B, sich haartechnisch zur Freude ihrer Frau verändert.
Ja, das war ein Monat nach der Hochzeit. Also die guten, aber auch die schlechten Zeiten kamen relativ schnell nach der Hochzeit. Ich habe mir die Tonsur einrasieren lassen. Und nicht nur das, ich musste auch zum Ganzkörper waxen. Es war eine ziemlich wilde Zeit, so was Veränderungen angeht.
Sabine Tambrea als Schauspieler, Musiker und inzwischen auch Schriftsteller, künstlerisch sehr breit aufgestellt. Sein erster Roman heißt Nachtleben und es ist die Geschichte der ganz großen Liebe. Am Freitag war Sabine Tambrea bei uns und musste nicht zum ersten Mal die Frage nach seinem Vornamen beantworten.
Meine Mutter wollte gerne Tochter haben und jetzt bin ich Sabine ohne Ehe.
Okay.
Was soll man machen?
Und die wirkliche Erklärung?
Ich glaube schon, dass das stimmt. Aber es ist gar nicht schlimm für mich.
Ja, ich wollte gerade fragen, gab es da nicht mal eine familiäre Auseinandersetzung?
Ich bin echt happy mit dem Namen. Gut. Ich muss den zweimal erklären und ich stelle mich auch immer, wenn ich einen Tisch reserviere oder so, Sabine ohne Ehe vor. Das funktioniert super.
Ich hab mich dann gefragt vor der Sendung, ob es möglicherweise ein rumänischer Vorname ist, der mir irgendwie bis dato nicht untergekommen ist.
Den gibt es in Rumänien, aber auch nicht so oft.
Okay.
Nee. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen nach in der letzten Fernsehsendung, dass es einige Sabines in Rumänien gibt, aber ich habe noch keinen kennengelernt.
Wir haben Ende der letzten Stunde gesprochen über Nachtleben, diesen ersten Roman, den Sie geschrieben haben, die Geschichte einer ganz, ganz großen Liebe. Kann man sowas nur schreiben, wenn man an diese ganz, ganz große Liebe glaubt und B, sie möglicherweise auch selbst schon erlebt hat?
Ich habe sehr früh schon an so eine Form von Liebe geglaubt und nicht erst, seitdem ich Titanic 12-mal im Kino gesehen habe oder Romeo und Julia und so. Also die Liebe war immer Zentrum meines Denkens und meines Strebens. Und ich habe das Glück, diese Liebe auch gefunden zu haben in meinem Leben. Und ich kann bestätigen, es war nicht vergebens, daran zu glauben, weil es hat sich eingelöst und ich weiß nicht, wie ich in 20 Jahren darüber denken werde, aber ich glaube, dass diese Liebe wird mich überleben.
Also diese Liebe ist natürlich wesentlicher Bestandteil dieses Buchs, dieses Romans, aber es gibt noch ein paar andere Geschichten. Es gibt Verlust und Verlustängste und es gibt sowas wie die Frage, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir hin? Haben Sie Antwort gefunden auf diese existenziellen Fragen?
Ja, habe ich.
Ja?
Zwar nicht faktisch wasserdicht, aber für mich ist die größte Frage unseres Seins ist die Frage nach dem Urknall, wie der entstanden ist und was war davor?
Vor 14 Milliarden Jahren.
13,8. Entschuldigung.
Okay, 13,8.
So viel Zeit muss sein. Und das ist für mich die größte Frage, was war vor dem Urknall? Und die Religion hat versucht, Antworten oder zumindest einen Schimmer einer Antwort zu liefern, wo die Wissenschaft noch nicht vorgedrungen ist. Und ich bin gespannt, ob die Wissenschaft so weit kommen wird, um diese großen Fragen des Universums zu lösen.
Was war denn vor dem Urknall?
Tja, was war vor dem Urknall? War da Masse oder war da ein Gedanke?
Es gibt möglicherweise Astrophysiker, die sagen, die Frage ist falsch gestellt.
Ja, zumindest mache ich ein Gedankenexperiment in meinem Buch und es gibt eine Antwort darauf, was vor dem Urknall war.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.